Glücklich sind die Trauernden. Was für ein seltsamer Titel, oder? Fast schon gegensätzlich. Anders ausgedrückt, glücklich sind die Unglücklichen. Seid ihr da nicht auch schon bei der Bergpredigt drüber gestolpert, über diese Aussage Jesu? Ich schon. Das macht doch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn. Wir wollen Leid doch viel lieber vermeiden, Leid aus dem Weg gehen, es ausklammern, damit nichts zu tun haben, verdrängen. Wer leidet und trauert gern? Nicht gerade erstrebenswert. In unserer Gesellschaft vielleicht sogar gefürchtet, denn wer leidet, leistet nichts. Und das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Das erklärt vielleicht auch, warum wir nicht gerne mit Leidenden und Trauernden reden. Und von Zuhören brauchen wir gar nicht anfangen. Wir wollen gern schnell trösten. Alles ist wieder gut. Das Leid abschütteln. Das wird schon wieder. Und das nicht nur in unserer Gesellschaft, auch in der Gemeinde. Wir Christen sind da nicht anders. Wir geben auch lieber schnelle Lösungen, einen vermeintlichen Ausweg, als Leid zu akzeptieren und Trauer auszuhalten. Prinzipiell ist es natürlich nachvollziehbar. Schließlich wünschen wir ja jedem, dass es ihm oder ihr gut geht. Aber hören wir überhaupt zu, wenn unser Gegenüber auf die Frage, wie es ihm oder ihr geht, nicht gut sagt? Wollen wir das dann wirklich wissen? Leid ist unangenehm. Das ist richtig und gut. Aber wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Trauernden um? Mit Leidenden? Ertragen wir das Leid? Gibt es bei uns Zeit, zu trauern und zu leiden? Meine persönliche Erfahrung ist, dass wir Christen uns da genauso schwer mit tun wie alle anderen. Wir haben ein riesiges Problem damit, wenn jemand leidet. Eine gewisse Zeit räumen wir unserem Gegenüber ein. Aber dann kommt irgendwann der Moment, wo es weitergeht, wo der oder diejenige funktionieren muss. Der Maßstab dafür ist nicht, wie viel Zeit der Betroffene braucht, sondern wie viel Zeit unsere Ungeduld einräumt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die dafür nur bedingt Zeit hat und damit verbunden natürlich auch eingeschränktes Verständnis. Jesus hat darauf einen vollkommen anderen Blick. Und das fordert uns extrem heraus, wenn wir es nicht nur theoretisch wahrnehmen. Er sagt, glücklich sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Was meint Jesus damit? Ist es gut, dass wir leiden und trauern? Ist das gut, was Leid verursacht? Oder sind diejenigen besser dran, denen es schlecht geht? Ganz sicher nicht. Wer das behauptet, hat keine Ahnung von Leid oder ist Masochist. Vielleicht denkst du jetzt, das mag schon stimmen. Es ist schön und es ist gut, dass Gott uns tröstet. Aber wenn ich ehrlich bin, will ich überhaupt nicht getröstet werden. Ich will gar keinen Grund dafür haben, getröstet werden zu müssen. Ich will nicht leiden. Ich will keinen Trost brauchen. Und das Schöne ist, die Bibel sagt uns, du liegst richtig. Das ist derselbe Ansatz, den Jesus hat. Er will und wird den Grund für alles Leid irgendwann vernichten. Und damit auch die Trauer. Nur ist es leider noch nicht so weit. Und bis dahin hat Leid und Trauer ihren ganz normalen Platz in unserem Leben. Jesus sagt, dass wir nicht zu schnell über Leid und Trauer hinweggehen sollen, denn sie hat ihren Sinn, ihre Zeit und ihren Platz in der gefallenen Welt. Und in der Bergpredigt geht er sogar so weit, dass er diejenigen glücklich nennt, die trauern, die leiden. Also was meint er damit? Um das richtig zu verstehen, müssen wir nochmal quasi einen Schritt zurückgehen und uns die Seligpreisungen insgesamt und generell anschauen. Das sind 8 Aussagen von Jesus, in denen er sagt, wer seiner Meinung nach glücklich oder besser gesegnet ist. Und dabei stellen sich uns 3 Fragen. Erstens, an wen sind sie gerichtet? Worum geht's eigentlich in diesen Aussagen? Was will er damit sagen? Und drittens, was passiert, wenn wir uns darauf einlassen? Also erstens, an wen sind sie gerichtet? Wer ist gemeint? Jesus hält diese Predigt seinen Jüngern, dann noch einer sehr großen Nachfolgerschaft, aber auch dem Volk, das ihn umgeben hat. Er erklärt nun, was es heißt, sein Nachfolger zu sein. Es geht sozusagen um den Christen, nicht um viele verschiedene Gruppen. Und deswegen baut auch das, was er sagt, logisch aufeinander auf. Seine erste Aussage ist sozusagen die Voraussetzung für alles, was danach folgt. Es ist hier nicht wie bei den Geistesgaben, wo jeder unterschiedliche hat. Und es ist auch nicht optional, was hier steht, sondern es betrifft jeden Nachfolger Jesu. Und irgendwelche Aussagen oder Eigenschaften raussuchen können wir uns auch nicht. Jesus meint nicht mal diejenigen, die geistlich arm sind. Und ein anderes Mal diejenigen, die Leid tragen. Und das nächste Mal die, die sanftmütig sind. Was er hier sagt, gilt für jeden Christen. All diese Eigenschaften zusammengenommen sind der Charakter seiner Nachfolger. Denn, wenn wir sie uns genau angucken, fällt uns auf, sie spiegeln Jesus wieder. Sie spiegeln ihn selbst wieder. Und er ist nun mal derjenige, dem wir ähnlich werden wollen. Daraus folgt also, ein Christ ist sanft, barmherzig, arm im Geist, rein im Herzen. Er trauert, hungert, schafft Frieden und steht unter Verfolgung. All das ist ein Christ, und zwar jeder. Wie können wir die Aussagen jetzt richtig verstehen? Zum einen können wir sie nicht auseinanderreißen oder voneinander lösen. Sie sind nicht umsetzbar für uns, wenn wir nicht arm im Geist sind. Wenn wir nicht wissen, dass wir Gott brauchen, ist nichts davon Realität in unserem Leben. Auch diese Auflistung sorgt nicht dafür, dass wir uns den Himmel verdienen können oder irgendwie in die Richtung gehen. Gottes Reich bekommen wir entweder geschenkt oder gar nicht. Und die beste Voraussetzung dafür, dass man sich was schenken lässt, ist, dass man leere Hände hat. Soweit, so gut. Wir wissen jetzt also, dass Jesus hier uns alle meint. Jeder Christ, jeder seiner Nachfolger ist angesprochen. Das ist dein Charakter, das ist das Ideal. Aber was genau meint er jetzt mit diesen Aussagen? Nimmt man diese ganzen Aussagen zusammen, dann wird schnell deutlich, dass er nicht alles allgemein meint oder auch nicht nur leiblich oder weltlich. Er hat hier keinen humanitären Schwerpunkt. Natürlich gehört auch praktische Hilfe zur Nachfolge Jesu dazu. Aber das ist nicht, was er hier schwerpunktmäßig im Blick hat. Ihm geht es nicht nur darum, unser Leben hier auf der Erde besser zu machen, denn sein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Abgesehen davon ist Jesus kein Sadist, der die Trauernden glücklich und die Armen reich nennt. Jesus war selber Mensch. Er wusste, was schlecht und was schmerzhaft ist. Und er pervertiert das auch nicht. Ganz im Gegenteil. Er heilt Kranke, und er erweckt sogar Tote auf. Wenn jetzt Jesus die Trauernden so glücklich schätzt, warum nimmt er ihnen denn den Grund für ihre Trauer Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ja, er kümmert sich auch um unser leibliches Wohl. Aber es geht ihm hauptsächlich um unsere Seele. Es geht nicht nur um Arme und Hungernde oder Leidende generell, sondern um geistlich Arme und nach Gerechtigkeit Hungernde. Dazu aber bei den einzelnen Aussagen in den Predigten übers Jahr verteilt mehr. Wir wissen jetzt, dass Jesus hier das Ideal für jeden Christen nennt und dass er vor allem von geistlichen Zuständen spricht. Aber was passiert jetzt, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir Nachfolger Jesu sind? Aus psychologischer Sicht ist das, was wir hier lesen, eine Glückstheorie, also ein Weg, wie werde ich glücklich? Es geht hier nicht um moralische Regeln, sondern um emotionale Grundhaltung. Gott weiß, wie wir glücklich werden. Warum? Er hat uns geschaffen. Der kennt uns am besten. Aber das ist nicht, worum es hier hauptsächlich geht. Es geht hier nicht um ein Gefühl. Und wir sind auch nicht verkehrt, wenn wir uns nicht glücklich fühlen. Es geht hier vielmehr darum, wen Jesus glücklich oder gesegnet nennt. Er sagt über jeden Christen, sie besitzen das Himmelreich, erben die Erde, sie werden getröstet, sie werden gesättigt, sie finden Gnade, sie schauen Gott, sie werden Kinder Gottes genannt und ihr Lohn ist groß im Himmel. Diese Zusagen sind Vorrechte eines Christen. Und sie gelten teilweise schon, aber auch zu einem sehr großen Teil noch nicht. Und schlussendlich erst im Himmel. Wie häufig in der Bibel gilt bei Zusagen, dass eine kleinere Erfüllung schon im Hier und Jetzt stattfindet, aber das schlussendliche große Ziel erst am Ende der Zeit kommt. Wozu ist also die Bergpredigt und damit auch die Seligpreisungen gedacht? Sie hat denselben zweifachen Sinn wie das Alte Testament wie die Gesetze im Alten Testament. Zum einen wird uns aufgezeigt, dass wir es alleine nicht schaffen. Egal wie sehr wir uns anstrengen, wir werden dieses Ideal nicht erreichen. Und der zweite Sinn davon ist, uns aber trotzdem zu zeigen, das Ziel vor Augen zu halten, wie Jesus sich Leben vorstellt. Und jetzt können wir konkret zum heutigen Thema kommen. Glücklich sind die Trauernden. Wie glücklich sind die, die über Sünde trauern und weinen, denn Gott wird sie trösten. Die von mir gewählte Übersetzung beinhaltet schon über Sünde, um besser verständlich zu machen, worum es geht. Denn welche Trauer bringt dem Betroffenen Freude und Segen? Nicht die wegen eines Schicksalsschlags oder wegen Schmerz oder Verlust eines geliebten Menschen. Jesus heilt und erweckt sogar Tote. Das würde also keinen Sinn machen, wenn er jetzt plötzlich das Gegenteil behauptet von dem, was er tut. Hier geht es um die Trauer wegen mangelnder Unschuld, mangelnder Gerechtigkeit und mangelnder Selbstachtung. Oder anders ausgedrückt, wegen eigener und fremder Sünde. Es geht hier um Trauer, die aus Reue entspringt. Dieser Satz ist die Fortsetzung der ersten Seligpreisung. Da heißt es, selig sind die geistlich Armen. Der erste Schritt ist, dass ich anerkenne, dass ich merke und sage, ja, das stimmt, ich habe nichts zu bringen. Ich komme mit leeren Händen vor Gott. Das ist aber nur der erste Schritt. Der zweite folgt darauf und der ist, ich bin darüber traurig und dass ich Reue zeige. Wir sollten nicht zu schnell und leichtfertig über Sünde hinweggehen, weil Jesus ja schon alles vergibt. Wenn wir das tun, dann stehen wir in der Gefahr, seine Gnade auf die leichte Schulter oder für selbstverständlich zu nehmen. Dabei hat ja gerade seine Gnade ihn alles gekostet. Und unsere Schuld und Sünde ist keine Bagatelle. Ein Christ kann nicht permanent grinsend durchs Leben rennen. Dann hat er nicht verstanden, worum es geht. Sowohl Jesus als auch der Psalmist, Hesekiel und Paulus trauern um Sünde, weil ihnen bewusst ist, welche Auswirkungen sie hat. Weil sie die Ungerechtigkeit und den Tod, der darauf folgt, sehen. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann wächst in uns auch die Trauer und Abneigung gegenüber Sünde. Es kann uns dann nicht egal sein, was in meinem Leben oder der Welt um mich herum passiert. Und für diese Trauer gibt Gott echten Trost. Nicht nur Zuspruch, sondern Vergebung. Und seine Gnade wäscht wirklich alle Sünden weg. Aber es sind eben mehrere Schritte auf diesem Weg und wir müssen aufpassen, dass wir die nicht zu schnell gehen. Der erste ist die Erkenntnis, der zweite die Reue, der dritte Vergebung und der vierte ist der Trost. Und wir stehen in der Gefahr, auf beiden Seiten vom Pferd runterzufallen. Entweder wir konzentrieren uns nur auf unsere Schuld und Sünde, und dabei landen wir nie bei Vergebung und Trost, sondern in Verzweiflung. Wir machen bei der Hälfte Schluss. Oder wir gehen viel zu schnell zu Vergebung und Trost über und dann ist alles ja nur halb so wild. Jesus wird als Messias im Alten Testament angekündigt als der Tröster. Und wenn wir genau reinlesen, wird er auch von einigen so erwartet. Wir lesen da vom Trost Israels. Jesus verbindet unsere seelischen Wunden und er spricht unserem Gewissen Frieden zu. Und doch sollen wir, wie er, darüber trauern, was die Sünde in der Welt und unserem Leben anrichtet. Unsere Gefahr ist dabei häufig die Gleichgültigkeit. Jesus ähnlicher zu werden bedeutet auch, mit ihm mitzufühlen. Denn den vollkommenen Trost wird es erst am Ende geben, wenn es keine Sünde mehr gibt. Klar, Gott tröstet auch in irdischem Leid. Aber hier steht vor allem die Ursache allen Leids im Vordergrund, nämlich die Sünde. Was heißt es jetzt in diesem Zusammenhang zu trauern und zu leiden? Es geht nicht darum, dass wir intellektuell nicken und sagen, ja, das sehe ich auch so, sondern hier geht es um Ganzheitlichkeit. Dass wir uns darauf einlassen, Jesu Schmerz und Trauer über Sünde zu spüren. Unser ganzes Sein ist betroffen. Wer von uns trauert gedanklich? Das macht keiner. So ticken wir Menschen nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht falsch trauern. Denn es gibt auch Trauern, das schlecht ist. Und das ist ein Trauern, das sich um sich selbst dreht. Dann stehen wir in der Gefahr, im Selbstmitleid zu landen und nicht wieder aufzustehen. Und das hindert uns daran, den Trost bei Jesus abzuholen. Das Besondere an seinem Trost ist, dass er echt ist. Jesus verspricht nicht, wie wir Menschen oft so leichtfertig sagen, das wird schon wieder, alles wird gut, der Schmerz vergeht, Gras wächst drüber, all die schönen Sprüche, die wir drauf haben. Jesus verharmlost die Trauer und den Schmerz nicht. Er spricht von einem Trost, der echt ist, der die Ursache von Leid angeht. Der Teufel redet uns ein, Sünde ist nicht so schlimm. Hat Gott wirklich gesagt, ihr werdet sterben? Es machen doch alle, du hast keinen umgebracht. Oder er redet uns genau das Gegenteil ein. Was du getan hast, ist das Allerletzte. Das kann dir Gott nicht vergeben. Was soll er bloß mit dir anfangen? Der Teufel verharmlost Sünde oder versucht uns unten zu halten in der Verzweiflung. Jesus hingegen nimmt Sünde ernst, aber er schenkt uns auch einen Ausweg und Trost. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Er verurteilt das Unrecht, aber er gibt jedem die Chance, zurechtzukommen. Die Herausforderung an uns ist, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir mit Trauernden um, die über eigene Fehler und deren Folgen traurig sind? Trauern wir mit oder beurteilen wir? Selber schuld. Habe ich dir doch vorher gesagt. Siehste. Mich hat da ein Satz geprägt wie kein anderer und ich werde nicht müde, den immer und immer wieder mir selbst, aber auch jedem anderen zu sagen. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals geglaubt habe. Aber in Christus bin ich mehr geliebt, als ich jemals gehofft habe. Hier ist alles enthalten. In mir selbst bin ich sündiger. Das erleben wir jeden Tag, wenn wir ernsthaft mit Jesus unterwegs sind und ihn besser kennenlernen. Und das, obwohl wir uns ja gleichzeitig mehr ausstrecken, ihm ähnlicher zu werden, in Anführungsstrichen besser zu werden. Je mehr wir ihn kennenlernen, umso klarer wird unser Bild von ihm, aber auch von uns. Je heller sein Licht strahlt, umso größer werden unsere Makel. Und umso widerlicher, dreckiger und abscheulicher werden wir, wenn wir ehrlich sind, in unseren eigenen Augen. Wenn wir hier stehen bleiben, werden wir verzweifeln, beschönigen oder unser Christsein moralisch und gesetzlich leben. Aber es gibt den zweiten Teil und der ist entscheidend. Aber in Christus bin ich Geliebter. Das führt nicht in die Verzweiflung, sondern in die Dankbarkeit für seine Gnade. Wir verstehen erst, wie groß sein Geschenk an uns ist, wenn wir unsere Sünde ernst nehmen. Das Ziel ist nicht, dass wir geknickt durchs Leben laufen und sagen, ich armer, böser, schlechter Sünder, sondern dass wir glücklicher und freier sind, weil wir seine Gnade verstehen. Aber um das zu tun, müssen wir mitfühlen und auch das Leid ernst nehmen. Trauer und Freude gehören hier zusammen. Denn Jesus wird eines Tages den Grund für alles Leid, für alle Trauer ein für allemal besiegen und vernichten. Und das ist wahrer Trost. Dann verstehen wir, was er damit meint. Wie glücklich sind die, die über Sünde trauern und weinen, denn sie werden getröstet werden.